Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir machen heute einen Serienrückblick für das Jahr 2024 und küren unsere persönlichen Serien-Highlights und reden über die ein oder andere Enttäuschung. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Den Jahresrückblick der Filme hatten wir ja bereits. Jetzt werfen wir uns in das Seriengetümmel bei den Streaming-Anbietern und haben 23 Serien rausgesucht. Niklas, du hast ein paar weniger geguckt. Man hat gemerkt, du warst mehr in der Filmlandschaft unterwegs.
Ja, ich sag ja immer, ne, ich bin so dann doch immer noch primär tatsächlich bei Filmen unterwegs, bei Serien. Aber ich habe auch einiges gesehen und werde hier und da meinen Senf dazugeben können.
Ja.
Also ganz schlecht aufgestellt bin ich auch nicht.
Und eine Menge Senf hat der Marcel mitgebracht.
Ja, schon, aber tatsächlich habe ich auch gemerkt, dass du, glaube ich, derjenige bist, der fast am meisten Serien geschaut hat. Aber jetzt bei der Auswahl, die wir jetzt getroffen haben, kann ich auf jeden Fall zu einigen auch was beitragen. Ich fand es generell krass, dass selbst unsere Auswahl, also wir haben eine Auswahl getroffen aus 23 Serien. Ja. Wir hatten, glaube ich, ursprünglich über 30, 35 oder sowas. Also es ist dann doch immer Wahnsinn, was übers Jahr so zusammenkommt. Aber ich freue mich auf unser Gespräch jetzt gleich.
Aber an der Stelle auch nochmal gesagt, es ist ja auch bei Serien absolut wild, mit wie vielen man mittlerweile geflutet wird, ne?
Ja.
Also das ist ja, theoretisch könntest du da ja über 100 Serien reden, die dieses Jahr rausgekommen sind.
Und ja, bestimmt, ja.
Und weil Serien halt auch immer so ein zeitliches Commitment sind, mhm, ist es halt krass, dass man da überhaupt irgendwie doch schon einige durchgeguckt hat oder einige gesehen hat, weil finde ich jetzt nicht selbstverständlich, aber gut. Also,
hättest du mich gefragt, wie viele Serien ich geguckt habe dieses Jahr, hätte ich gesagt 10. Jetzt ist mir aufgefallen, nee, doch ja, ein paar mehr. War mir gar nicht so bewusst. Wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen an den Streaming-Diensten entlanghangeln, starten mit Netflix. Und da sind wir alphabetisch, das heißt, es geht los mit Three Body Problem, einer kleinen Sci-Fi-Serie, die neu rauskam, die ihr beide jetzt nicht gesehen habt, aber wo Niklas das Buch gelesen hat.
Ja.
Deshalb, Niklas, gib doch mal eine ganz kurze Mini-Einführung, worum es da geht, wenn ich dich damit überrumpel.
Das ist bei der Sache so, also es ist ein, ich würde sagen, ein High-Concept-Sci-Fi, eine Sci-Fi-Geschichte, die sehr viel mit abstrakten Ideen arbeitet und auch sehr weit geht dabei. Und ganz grob, sage ich mal, mit der Idee, weil ich will ja nichts spoilern davon, also das, also die Serie schlägt einen sehr großen Bogen zwischen Technologie, zwischen Weltallerkundung, zwischen Begegnungen mit Dingen und Phänomenen, die man nicht unbedingt direkt versteht, und verpackt das dann gleichzeitig auch noch in sehr, ja, VR-Konzepte in Form von so einem VR-Game, was alles bei mir die Frage aufgeworfen hat, als ich gehört habe, dass es eine Serie gibt, wie soll das eine Serie werden? Weil als Buch funktioniert das, da liest du das und denkst so, ah, cool, coole Idee, super krass nachrecherchiert, was da alles möglich ist oder was da so die Theorien sind, die kannst du halt dann da kurz erläutern und so weiter. Aber als Serie konnte ich mir nie vorstellen, wie das funktionieren kann. Ich habe auch noch selber noch nicht reingeguckt. Tobi, funktioniert das als Serie?
Ich fand, das funktioniert nicht so gut, leider. Also, es ist nämlich genau das, was du dir gerade zusammengesponnen hast. Man merkt, was für eine geile Idee dahinter steckt. Also insgesamt dieses Konzept. Ich glaube, so ein bisschen spoilerfrei kann man auch sagen, dass es darum geht, dass in etwa 200 Jahren, ich sag mal, eine andere Lebensform auf der Welt ankommen soll, weil das ist so ein bisschen auch im Trailer schon angesponnen. Und es geht darum, wie man damit umgeht, wie da die Kommunikation stattfindet und ob man sich auf Kampf oder Frieden vorbereitet und den ganzen Kram. Und das gesponnen mit ganz viel extra, wie du schon meinst, VR-Games und allem. Aber das ist, optisch sieht es meiner Meinung nach leider so ein bisschen BC-serienmäßig aus. Und ich glaube, hätte man jetzt, wenn man das überhaupt gut verfilmen kann, hätte man da richtig Geld reingeballert, hätte das cool werden können. So hat man immer das Gefühl, es ist so eine Serie, die man mal guckt und die dann aber auch gut ist.
Ja, okay. Muss ich sagen, finde ich schade, weil es klingt von der Prämisse her eigentlich super interessant. Also es klingt mega, genau noch was mich komplett interessieren würde, wo ich richtig Bock eigentlich drauf bekomme, wenn du das so erzählst, Niklas. Und dann ist es immer schade, wenn es dann an der Umsetzung so ein bisschen hapert eigentlich.
Also die Buchtrilogie, die kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ich bin noch nicht ganz durch, ich bin gerade beim dritten Teil da, gerade kurz vorm Ende. Und die ist so dicht an Ideen und so dicht an tatsächlichen, ja, Gedanken dazu, was passieren könnte in so einem Szenario, die auch wirklich hier und da meine Perspektive darauf geändert haben. Also aus Sci-Fi-Perspektive wirklich schon 1A-Material. Mhm. Aber du liest das wirklich und kannst dir nicht vorstellen, wie das irgendwie verfilmt werden soll. Also es, und ja.
Also ich sag mal, ihr habt mir jetzt wenig Lust auf die Serie gemacht, aber Niklas, du hast mir richtig Lust auf das Buch gemacht. Ich glaube, ohne Witz, das werde ich mir mal durchlesen, weil das klingt richtig interessant.
Ja, das gib dir das mal. Ja.
Und damit herzlich willkommen bei Buchpalava.
Ich hab's vielleicht sogar. Nee, ich hab's gerade nicht hier liegen.
Nee, aber ich hab's auch schon mal empfohlen bekommen. Also ich glaube, das Buch hat ganz schön was in sich.
Aber gehen wir weiter.
Aber genau. Serienmäßig meiner Meinung nach zumindest nicht ganz so Bombe umgesetzt. Aber apropos Bombe umgesetzt, Marcel, Arcane konnte die zweite Staffel genauso überzeugen wie die erste.
Also ich fand die zweite Staffel etwas weniger stark als die erste, muss ich sagen. Aber ich fand sie trotzdem immer noch sehr, sehr stark. Also ich mag einfach nach wie vor diesen Style, dieser komplett eigene Style dieser Serie. Und ich glaube, ihr hattet schon mal in einem anderen Video drüber gesprochen, dass ihr euch ja mit League of Legends nicht so auskennt. Und ich kann euch sagen, ich kenne mich jetzt auch nicht mega aus, aber ich habe zumindest ja doch mal ein bisschen gespielt. Also ich kenne die Charaktere dann schon, die da drin vorkommen. Und das da noch so sinnvoll einzuweben, also deren Fähigkeiten, die die im Spiel haben, in diese Serie sinnvoll einzuweben, in diese Storyline, finde ich schon echt, ist denen extrem gut gelungen. Also ohne, dass es, finde ich, irgendwie so gewollt wirkt, sondern es passt echt. Weil ich mir dachte, ah, jetzt haben wir da auch wieder Multiversum, so ein bisschen. Und ich dachte, aber irgendwie fand ich es in dem Story-Kontext jetzt gar nicht so schlimm. Also ich fand es in dem Story-Kontext tatsächlich in Ordnung. Es ist halt alles sehr viel aufgeblasener als in Staffel 1. Aber es liegt ja auch daran, weil sie ja nach Staffel 2 gesagt haben, danach ist Ende. Das heißt, sie mussten jetzt ja auch diese ganzen Stränge oder diese ganze Entwicklung zu einem Ende bringen innerhalb von 10 Folgen waren es, glaube ich, ne? Oder 8?
Nee, 9 war es. 3x3
irgendwie. Stimmt, 3x3. 9. Aber es hat mir trotzdem wieder viel Spaß gemacht zuzuschauen.
Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ging mir genauso. Und ich würde auch deine Kritik unterschreiben. Ich finde, das war wieder eine visuell absolute Meisterklasse. Er hat richtig Laune gemacht. Die Musik hat richtig geballert. Und die großen Action-Szenen, die haben auch richtig delivered. Auch das Finale fand ich sehr stark. Ich fand aber, es hat so in der zweiten Staffel so ein bisschen an diesen Charakterszenen gefehlt. So ein bisschen an dem Aufbau des emotionalen Unterbaus für die einzelnen Dinge. Denn es gab schon so ein, zwei Sachen, die passiert sind, die mich emotional dann nicht so berührt haben, weil das halt ein bisschen gefehlt hat oder zumindest ein bisschen gerusht war hier und da, so ein Gefühl zumindest. Also ich fand dennoch, das ist immer noch eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe und auch die zweite Staffel hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Arcane war richtig geil.
Da muss ich gar nicht viel zufügen, kann ich euch echt zustimmen. Ja. Was auch bei Netflix läuft, ist Avatar, der Herr der Elemente. Also ein neuer Versuch, dieses Franchise in Echtzeit umzusetzen. Und Marshall, du hast es gesehen, ne?
Genau, ich glaube, wir haben es beide gesehen. Ja. Aber ich kann ja mal den Auftakt machen. Also man kann immer wieder diskutieren. Und das ist ja auch immer wieder unser Kritikpunkt. Braucht es diese Remakes? Und das ist so eine generelle Frage. Ich finde Avatar in sich, also das als Zeichentrick ist eigentlich perfekt. Also da würde ich eigentlich gar nichts dran machen wollen. Deswegen habe ich auch gehofft, dass sie, wenn sie es jetzt schon in Echtzeit machen, möglichst wenig, sag ich mal, verändern. Und ich finde tatsächlich, dafür haben sie es gut gemacht. Also ich habe mir die Serie trotzdem noch mal gerne angeschaut, weil ich mag die Story einfach. Ich finde, die Story von Avatar ist so cool, so gut geschrieben, so auch schön, aber also die Story hat irgendwie alles. Ich finde generell eine der besten Serien, die es so gibt. Und von daher fand ich die Realverfilmung jetzt der ersten Staffel trotzdem solide. Ich fand die Schauspieler gut gecastet. Es war sehr nah dran am Original, was die Story angeht. Und deswegen fand ich es trotzdem spannend zu gucken. Ob man es braucht, ist eine andere Frage. Aber ich fand, sie haben es eigentlich gut versucht umzusetzen.
Ja, also ich habe hier auch Stichwort solide stehen. Weitaus besser als natürlich die Realverfilmung. Aber genau, gebraucht hätte ich, sagen wir es einfach mal auch nicht. Ich weiß nicht, hast du vor, es noch zu gucken?
Nee. Da bin ich Purist. Also da bleibe ich bei dem Original.
Ja. Und weiter auch bei Netflix, da weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Und bin gespannt auf deine Ausführungen, Marcel. Black Doves.
Ja, Black Doves, das ist, die ist erst seit, also gut, wir nehmen jetzt irgendwie auf kurz vor Weihnachten und da ist die Serie jetzt, glaube ich, so seit 2 Wochen oder so draußen. Ungefähr 2, 3 Wochen. Mit Keira Knightley unter anderem. Und es geht um so ein bisschen so Polit-Spionage-Thriller-mäßig ist das Ganze aufgebaut. Und die Serie kann man sich wirklich gut anschauen. Ich muss jetzt leider noch mal ganz kurz parallel, weil ich fand, Keira Knightley war okay, die macht ihren Job solide. Aber ich fand einen Schauspieler richtig, richtig gut. Und ich bin gespannt, ob man von dem später noch mal mehr sehen wird, weil ich kannte den nämlich vorher nicht. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie sein Name ist. Der heißt hier Ben Whishaw, heißt er. Und der spielt da mit eine zentrale Rolle neben Keira Knightley. Und ich kann euch die Serie empfehlen und nur mal sein Schauspiel. Ich finde wirklich, der hat seine Rolle perfekt umgesetzt und der hat richtig gute Szenen, ergreifende Momente und auch für die Person, die er da spielt, ist er, finde ich, perfekt besetzt. Also ich finde, die Serie ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ist jetzt nicht die beste Serie des Jahres, aber ich fand sie echt unterhaltsam. Und wie gesagt, den Ben Whishaw,
ach, der den kann auch, man vielleicht mal auf dem Zettel behalten. Der hat auch Q gespielt, oder?
Bei Q und Cloud Atlas. Also der
kommt von vorher. Ah, ja, guck mal. Den jungen Q, ne? Ja,
ja, genau.
Genau, daher, der Nachfolger.
Ja. Daher, also doch kein ganz Unbekannter. Aber ich fand ihn da in der Rolle wirklich, ich fand, er war die beste Besetzung in der Serie. Also kann man sich schon auf jeden Fall anschauen. Ist eine ganz gut gelungene Serie.
Na, sweet.
Apropos sweet. Oder lecker. Delicious in Dungeons, Niklas. Konnte ich dich überzeugen?
Du konntest mich überzeugen und ich muss auch sagen, dass ich immer noch da, also ich habe es ja noch nicht durchgeguckt, aber ich verfutter die so in kleinen Häppchen tatsächlich. Und ich finde die ganz auch ganz fantastisch, wie du gesagt hast. Also ganz kurz, ist ein Anime und das Konzept ist so ein bisschen, du hast so eine typische Pen-and-Paper-Gruppe, die sich durch so einen Dungeon kämpft. Aber die haben halt so das primäre Ziel, oder Teile der Gruppe haben das primäre Ziel, sämtliche Monster zu verspeisen und möglichst lecker zu servieren und da die möglichst leckersten Gerichte draus zu machen. Und ich finde den Anime einfach sehr wholesome, sehr, sehr cool einfach. Also, dass der ist leichtes Futter, was du einfach dir so gut tun kannst. Und ich finde den auch teilweise sehr lustig. Macht sehr viel Spaß. Delicious in Dungeons kann ich jedem nur ans Herz legen.
Marcel. Ja, ich kann mich dem anschließen. Ich mache es ähnlich wie Niklas. Ich gucke da immer mal so ein paar Folgen. Und ich finde es auch, ich finde generell, muss man Serien das zugute halten, was wir Filmen immer vorwerfen. Nämlich, da werden wirklich auch neue Dinge ausprobiert. Nicht immer. Es kommen auch natürlich manche Dinge, die man ähnlich schon gesehen hat. Aber es gibt immer mal wieder so Sachen. Und das zum Beispiel ist dafür für mich ein perfektes Beispiel. Delicious in Dungeons ist so eine kreative Idee irgendwie, an dieses Thema heranzugehen und das so zu verfilmen. Und habe ich auf jeden Fall auch immer Spaß dran. Ist eine besondere Serie. Ich glaube nicht, dass die jedem liegt. Aber gerade wenn man so ein bisschen in diesen Dungeons and Dragons oder so dieses hier Tabletop Pen and Paper mäßig, wenn man da so ein bisschen mit drin ist und da ein bisschen Spaß dran hat, dann hat man, glaube ich, auch Spaß an der Serie.
Das glaube ich auch. Und wenn man dann noch am besten so Kochserien mag und sowas, dann macht das nochmal extra Bock. Also für mich war es wirklich eine der Serien dieses Jahr, weil ich die so herrlich finde einfach.
Ich meine, es ist ja auch in Animes immer geil, wie Essen dargestellt wird. Ne? Und Essen sieht immer super geil aus in Animes. Und das ist halt die perfekte Serie dafür. Das so, weil wenn die dann irgendwie wieder, weiß ich nicht, so Rüstungsschleim oder sowas in irgendwas verwandelt haben oder so. Und du denkst, oh, das sieht ja echt ganz lecker aus.
Ja. Ja. Und ich mag die Charaktere einfach. Das ist herrlich.
Ja.
Ich glaube, es soll noch eine zweite Staffel kommen. Da werde ich mich sehr drauf freuen.
Aber die erste Staffel ist auch nicht kurz, ne? Die hat 24 Folgen oder sowas.
Ja.
Also ich bin irgendwie noch in der Mitte da irgendwo, bei 16 oder sowas.
Ja. Jetzt haben wir noch mal 2 Serien, die hast nur du gesehen, Marcel, angefangen mit Eric. Und wir sind immer noch bei Netflix.
Genau, ich glaube, die letzten 2, die wir jetzt auf Netflix noch besprechen. Also die erste ist, wie gesagt, Eric mit Benedict Cumberbatch. Und der spielt im Prinzip einen Familienvater, der hauptberuflich die eine Kindershow macht, wo er eben verkleidet als die Hauptfigur Eric spielt. Also er ist quasi dieses Monster Eric, dieses gutmütige Monster. Und er hat dann ein paar, ich sag mal, berufliche Hürden oder Schwierigkeiten, dass das mit der Serie und mit seinem Charakter und wie er die Serie sieht, nicht mehr ganz so gut läuft oder ne, es da zu Problemen kommt. Und dementsprechend dann auch familiär. Und dann fängt er halt an, diesen Eric in real zu sehen. Also halt so dieses typische, okay, der ist eigentlich, der existiert ja nicht, aber er stellt sich dann auf einmal dieses Monster vor und das Monster sitzt dann teilweise so mit am Tisch und redet halt auf ihn ein von der Seite. Und das hat halt häufig so einen humoristischen Aspekt, was auch, finde ich, immer wieder ganz gut funktioniert. Und aber an sich hat die Serie auch ernste Momente und ich fand die einfach interessant. Also ich habe mir die einfach gerne angeschaut. Ich fand die interessant zu sehen, diese Interaktion zwischen Benedict Cumberbatch und diesem, ja, Monster quasi. Also ich kann die Serie empfehlen. Ich habe die damals, ist schon eine Weile her, dass ich die gesehen habe, war eher so gegen Anfang Frühjahr diesen Jahres. Aber ich habe die sehr positiv auf jeden Fall in Erinnerung. Ich würde direkt mal weitergehen zur zweiten
Serie. Ich habe aber noch eine Frage.
Achso, ja.
Dieses Monster Eric, stelle ich mir das so zeichentrickmäßig wie ein Pumuckl vor, da rein animiert oder in echt oder?
Nee, also es sieht schon real aus. Also es ist mehr so CGI-mäßig reingesetzt. Mhm. Genau. Aber es könnte auch sein, dass es, ja nee, ich glaube schon, dass es über CGI gelöst wurde. Vielleicht hat es auch jemand angezogen, das Kostüm, aber da müsste ich jetzt selber noch mal reinschauen. Ich glaube eher, dass es über CGI gelöst wurde. Aber es sieht schon gut aus. Also es sieht jetzt, ist nicht so ein Zeichentrick-Ding, was da also erscheint, sondern wirklich diese Plüschfigur, die da dann halt auf einmal steht. Ist schon ganz witzig, kann man sich schon anschauen.
Ja.
Ich mache direkt weiter mit dem nächsten und letzten Netflix-Tipp oder der letzten Netflix-Serie, die ich noch gesehen habe. Die heißt Reindeer Baby. Und da haben wir im Prinzip wieder so eine Stalker-Geschichte. Also wir kennen das so ein bisschen aus You, wo es ja sehr extrem geworden ist, aus der Perspektive von dem Mann, ne, der dann die jungen Frauen da stalkt und ja bis zum Äußersten greift. Und bei Reindeer Baby haben wir es ein bisschen abgeschwächt und in der Konstellation andersrum. Also wir haben halt eine Frau, die eben einen Mann anfängt zu stalken. Und das fängt im Anfangs, also anfänglich auch so relativ harmlos an und entwickelt sich halt, also wird halt immer dramatischer. Und das Skurrile dabei ist aber, dass er auf der einen Seite das ja gar nicht will und sie die ganze Zeit loswerden will, aber dann auch immer wieder so handelt, dass es halt nicht gut funktioniert, dass er sie los wird. Und das ist eine ganz interessante Dynamik zwischen den beiden, die, glaube ich, das Thema ganz gut darstellt, weil man schon zwischendurch das Gefühl hat, dass er ein bisschen die Aufmerksamkeit auch genießt. Also er war jetzt auch nicht so die ganze Zeit der Frauenheld. Und er ist auch, sage ich mal, sexuell jetzt nicht so klar orientiert. Also weiß auch nicht so genau, was er eigentlich in sexueller Hinsicht will oder worauf er eigentlich steht. Und irgendwie macht ihn das auch immer so ein bisschen an, dass sie halt so stalkermäßig an ihm dranhängt. Und das entwickelt dann dadurch so eine ganz, ja, interessante Dynamik, die dann auch sehr unvorhersehbar verläuft, finde ich. Also ich möchte jetzt gar nicht zu viel sonst vorwegnehmen, wie das dann am Ende sich auflöst oder weiterverläuft. Aber im Prinzip geht es um diese Dynamik. Und ich sag mal, wer gefallen hat an so einer Serie wie You, der findet die vielleicht auch ganz interessant.
Ist
nicht so wie You, die hat einen anderen Take, aber
habe ich das richtig in Erinnerung, dass das halbwegs auf wahren Begebenheiten beruht?
Oh, da bin ich mir nicht sicher. Das habe ich nicht nachgeschaut.
Das hatte ich irgendwie so peripher mitbekommen. Da gab es ja auch so einen gewissen Hype um die Serie herum, als sie halt neu rausgekommen ist. Mhm. Und irgendwie war da was, dass das einen wahren Kern hat zumindest irgendwie.
Ich hatte aber auch gelesen, dass super viele Kerle danach so ein bisschen motiviert wurden, auch mal eine Therapie oder sowas anzufangen. Beziehungsweise sowas nicht so negativ zu sehen. Und ich weiß nicht, ob das logisch ist, weil ich nicht genau weiß,
logisch. Was so alles tut. Das ist Thema. Jetzt keine reine Comedy-Serie. Da passieren schon Dinge, wo du denkst so, ei, okay. Und du merkst auch wirklich, wie er mit der Situation auch halt wirklich psychisch struggelt. Weil auf der einen Seite er weiß, wie krank das ist. Und auf der anderen Seite er, wie gesagt, aber irgendwie sexuell davon noch teilweise angezogen ist. Also es ist eine ganz komische Mischung, weil er auch mit einer zusammen ist, die, glaube ich, transgender ist dann. Und das spielt dann da auch mit rein. Und das wird dann so eine Dreierkonstellation für eine kurze Zeit. Es ist aber, also es ist sehenswert, finde ich. Ist wirklich sehenswert.
Interesting.
Ja, ich hatte auch nur ein bisschen hype-mäßig das mitbekommen, dass das viel geguckt wird. So, wir schalten Netflix aber jetzt aus und Prime Video an. Und wir starten mit Seven vs. Wild Crashed. Wollten wir zumindest mal kurz nochmal drüber quatschen.
Ich muss dazu gestehen, dass ich es immer noch nicht ganz zu Ende geguckt habe. Also spoilert mich nicht, was da ganz am Ende passiert. Mir fehlen irgendwie 4 Folgen, glaube ich.
Ich würde sagen, dass wir da eh nicht spoilern.
Ja.
Wie es geht. Aber ja.
Das spoilert mich nicht. Nee, aber wir haben es ja schon mehrfach gesagt im Podcast. Ich finde, für mich war das vielleicht bisher die beste Staffel Seven vs. Wild tatsächlich. Hatte sehr viel Spaß damit und muss sagen, das ist auch ein Grund, warum ich die letzten Folgen jetzt noch nicht gesehen habe, nimmt ein bisschen ab, gefühlt so ab der Hälfte vom Spannungsgrad her, nachdem da so gewisse Sachen passiert sind. Aber ich fand's wirklich spannend, dazu zu gucken und so, und habe mir dann auch so die Behind-the-Scenes-Sachen teilweise angeguckt und sowas. Also es hat mich nochmal reingesogen. Fand ich cool.
Ja.
Du darfst kann man eigentlich so stehen lassen, genau. Ich war jetzt bei Behind the Scenes, war ich jetzt nicht so mit dabei, muss ich sagen. Ich habe mir wirklich nur die Hauptserie angeschaut, aber die auch komplett. Und ich fand sie auch unterhaltsam. Es ist halt immer bei Seven vs. Wild, das hat immer teilweise Folgen, wo es ein bisschen, ja, so ein kleines Loch ist, weil dann einfach ein paar Tage bei denen auch einfach nicht so viel passiert. Aber grundsätzlich fand ich es eine interessante neue Idee, eine interessante neue Auflage, eben das mal mit einer Gruppendynamik zu machen. Und hatte auf jeden Fall, war auf jeden Fall unterhalten beim Schauen.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich zeitweise auch ein bisschen bei YouTube dann in diesem Gruppendynamik-Konfliktstrudel drin war. Der geht ja, glaube ich, immer noch rum.
Ja, das ist immer ja, cool, ne? Ne?
Also Hashtag Joe und Stefan. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich mag eh so Naturstuff immer und ich finde es cool, so Wildnissachen machen. Und ich muss ehrlich sagen, die haben das echt super produziert, super geschnitten. Das Gruppendynamik-Ding funktioniert auch gut. Es ist ein bisschen, geht ein bisschen in den, es geht ein bisschen in so Reality-TV-Serien rein, finde ich. Aber das fand ich auf einem guten Level und nicht too much. Deshalb.
Ich muss ja ehrlich sagen, ne, ich bin ja auch ein Connoisseur von so ein bisschen Trash hier und da. Und tatsächlich muss ich sagen, dass das ein Aspekt war, der mich, glaube ich, wieder auch so ein bisschen in die Serie reingeholt hat. Also ich mag das so mit dem, dass die immer halt schauen, wie sie da überleben können in der Wildnis, alleine oder in Gruppen. Ist alles cool, ist alles an sich schon ein gutes Konzept. Aber dann in so einer Gruppe da noch die Spannung drin, also das war für mich aber schon Zucker, muss ich ehrlich sagen. Also das hat mir schon Spaß gemacht. Man fragt sich nämlich dann auch immer so, wie würde ich mit der Situation umgehen und so. Und man weiß ja auch, dass man selber teilweise in so Situationen nicht ideal reagiert und wie so kleine Wörter dann so bei manchen Personen so ein ganzes inneres Kino ablaufen lassen und sowas. Also fand ich schon, muss ich sagen, war da kein Feind von, fand ich ganz gut.
Ja. Ja, ich finde, das kann man auch in der, ich sag mal, der Konstellation der Personen kritisieren, und das kritisieren ja auch einige, dass es halt weniger Fokus dadurch auf das eigentliche Survival hat, weil du hast halt nur 2-3 Leute, die wirklich Plan davon haben und die anderen ziehen halt einfach mit und sagen halt, ja, was soll ich tun, dann mache ich das. Und das war natürlich bei der ersten Staffel cool, weil bei der ersten Staffel fand ich wirklich das Coole, dass du halt 7 Leute hattest, die alle an sich Ahnung von Survival hatten und die einfach alle an dieser Aufgabe ein bisschen anders rangegangen sind. So, wie überlebe ich jetzt hier diese 7 Tage? Und das hat natürlich. Jetzt kommt man darauf an, wo man den Fokus drauf legt. Aber du hast schon recht, es hat dadurch eine interessante Mischung. Weil du hast den Survival-Aspekt trotzdem gepaart mit ein bisschen Gossip.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich das eher sehr positiv finde, dass da so ein paar Ahnungslose dabei sind, weil es ja spannend ist, wie gehen die mit solchen Situationen um und werden die angelernt oder nicht. Also ich fand eigentlich dieses, dass es da so unterschiedliche Skill-Grade gab, sehr erfrischend. Und da kann man ein bisschen besser connecten, zumindest mit ein paar Leuten.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Beast Games, auch bei Prime Video, auch etwas, was nur du gesehen hast. Und ist das Mr. Beast oder sonst habe ich keine Ahnung, worum es gehen soll?
Ah, ist das die Prime-Serie, die Mr. Beast produziert hat?
Hey. Ja, genau. Also Mr. Beast kennt man ja, oder kennen, denke ich, die meisten. Ist der größte YouTuber der Welt aktuell. Also hat die meisten YouTube-Subscriber auf der Welt. Ist ja bekannt mittlerweile durch so viele, ich sag mal, Show-Videos, die er macht, wo die Leute halt Geldpreise gewinnen können. Wurden auch zuletzt immer größere Gruppen, die dann irgendwie, also hat immer größere Videos einfach gemacht mit größeren Settings und so weiter. Und jetzt, die Prime-Serie setzt dem Ganzen jetzt wirklich nochmal die Krone auf. Also die haben da eine komplette quasi eigenständige Stadt errichten lassen. Also sie sagen in dem Video, dass allein die Errichtung der Stadt 15 Millionen Dollar gekostet hat, nur um das Setting quasi herzurichten. Und ich muss sagen, die ersten 2 Folgen, es ist schon Wahnsinn, was die da an Geldsummen rausballern. Wirklich. Also, es ist absurd, wie viel die Leute da gewinnen können oder um welche Geldbeträge es da geht. Und die Serie, ich mag die Serie, weil ich mag einfach so kompetitive Formate, wo Leute was gewinnen können, aber sie müssen halt irgendwas besser lösen als der andere oder es ist so eine Mischung aus Geschicklichkeit, aus Teamgeist, ne? Also, das so verschiedene Disziplinen. In denen die Leute antreten. Was mich persönlich ein bisschen stört, ist, dass manchmal ein bisschen, es wird manchmal ein bisschen sehr dramatisch, sagen wir es mal so. Und dann hast du da Leute, die in die Kamera sagen, ja, ich, keine Ahnung, ich bin jetzt hergekommen, habe dafür meinen Job zu Hause gekündigt und jetzt ist gerade bei mir so alles on the line. Und ich mir denke, ja, Leute, ob das so die beste Entscheidung ist in so einem Format, wo du halt vielleicht was gewinnst, weiß ich nicht. Aber da denke ich mir so, ja, in dem Moment denke ich mir, ja, das schaue ich nicht ganz so gern, aber generell so diese Idee da irgendwie, weil das sind ja 1000 Leute, die gegeneinander antreten und das reduziert sich halt immer weiter runter. Und der Erste oder am Ende gewinnt einer 5 Millionen. Und es gibt aber dazwischen auch zig Sachen, die sie gewinnen können. Also allein, so viel kann ich, glaube ich, spoilern, in Folge 2 könnte theoretisch schon mal eine Person eine mit Millionen gewinnen, einfach so. Und okay, immer zwischendurch gibt's halt so Zwischenetappen, wo die Leute auch echt keine geringen Geldbeträge gewinnen können. Also es ist unterhaltsam und ich dachte mir, ich nehme es mal mit rein, weil es jetzt wirklich so ein bisschen der Sprung ist von YouTube zu Prime. Ne, weil Mr. Beast ja bisher eigentlich immer nur auf YouTube war und jetzt wirklich da mit Prime diese Kooperation mit dieser riesigen Serienproduktion hat. Und das fand ich einfach spannend. Also es gibt auch bisher nur 2 Folgen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Bis es rauskommt, gibt's wahrscheinlich schon mehr. Also wer so auf Game-Show-Formate steht, der kommt da auf jeden Fall auf seine Kosten.
Aber es ist eh so ein Ding, dass YouTube so langsam auch den Serien-Filmmarkt erobert. Also weil Seven vs. Wild war, ist doch auch ursprünglich YouTube gewesen, ne?
Ja, ja.
Also ey, ich finde auch tatsächlich, also ich finde erstaunlich, es gibt halt wirklich YouTuber oder Produktionsteams auf YouTube, die so qualitativ abliefern, wo ich sagen würde, das kann mit vielen mithalten einfach, was irgendwie auf Netflix und Co. läuft. Also das YouTube ist schon in vielen Hinsichten ein richtiger Streaming-Konkurrent.
Ja, und in vielen Hinsichten auch vielleicht besser als andere Serien wie
Kleiner Tipp noch, habt ihr zum Beispiel,
Danke für die Überleitungszerstörung.
Nee, weil wir gerade noch bei Seven vs. Wild waren und so weiter. Ich habe auch noch The Race gesehen, lief auch dieses Jahr, wo so ein...
Ah, ja, so, das habe ich nicht gesehen.
Wo 5 Leute aus Marokko nach Köln reisen müssen, ohne Geld und mit so ein paar Zusatzregeln.
Hast du mal erzählt,
ja. Nur ganz kurz reingeworfen, lohnt sich auch. Sehr unterhaltsam, sehr unterschiedliche Charaktere, die dann sehr unterschiedliche Taktiken haben und sehr spannend.
Nicht so spannend fanden wir aber der Ringe, die Ringe der Macht. Ich versuche die zweite Überleitung.
Aber was ich dir auch noch sagen wollte.
Ja, ich glaube, Ringe der Macht, wir haben einige Folgen darüber gemacht. Wir haben die, ja, verrissen ist übertrieben, aber wir waren wirklich nicht begeistert und ich muss jetzt sagen, ist was her, dass die gelaufen sind.
Frustriert finde ich immer noch das passende Wort dafür. Frustriert
trifft sehr gut. Bei mir ist wirklich wenig hängen geblieben.
Ich glaube, es war auch der Titel von unserem Review. Wir haben ein Review-Video dazu gemacht und da war der Titel, glaube ich, auch Die Ringe der Macht Staffel 2 hat uns frustriert.
Ja.
Und ich finde, das fasst das ganz gut zusammen. Also wer da nochmal unsere ausführliche Review haben möchte, wir haben dazu ein ganzes Video aufgenommen. Von daher würde ich jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen.
Genau. Damit bin ich d'accord. Es geht weiter bei Prime, kam die 4. Staffel von Die Discounter raus.
Ja, und ich habe ja gedacht, dass sich das Konzept langsam abnutzt, so von Die Discounter, dass es so langsam so in der 4. Staffel jetzt nicht mehr so zieht, dass die immer den gleichen Regeln folgen, die Witze und so weiter. Und dann hat ein Kumpel von mir gemeint, oh, guck dir mal die 4. Staffel an, die kann doch was. Und dann habe ich die, das waren 6 Folgen, die da nur draußen waren, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon mehr sind, aber die 6 Folgen, die habe ich mir innerhalb von einem Tag irgendwie so reingedübelt. Und ich muss auch sagen, ich hatte da sehr viel Spaß wieder. Und da waren ein paar Jokes dabei, wo ich wirklich sehr lachen musste, weil das einfach so awkward war und so off-topic. Und ja, also ich kann es empfehlen. Es zieht immer noch die Serie. Kann immer noch was.
Aber zum Beispiel, ich muss sagen, ich fand die 3. Staffel, die ist merklich schwächer geworden. Und deshalb habe ich mich an die 4. gar nicht mehr rangewagt. Soll ich es machen?
Ja, ich glaube, die 4. Staffel hat mir besser gefallen als die 3. Staffel.
Ja, das ist erfreulich.
Ja. Und das Schöne dabei, das ist ja auch wirklich so eine 20-Minuten-Serie, die wirklich überhaupt keinen irgendwie intellektuellen Anspruch an dich hat oder sowas. Also das kannst du dir einfach so geben und das macht einfach ein bisschen Laune zwischendurch und so.
Ja. Dann auch bei Prime, Fallout. Neue Serie basierend auf einem Videospiel, wo es um ein bisschen Apokalypse geht. Du hattest, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe, nur 2 Folgen geguckt.
Genau, also ich kann mal so den Einstieg geben. Also ich fand den Einstieg richtig gut. Auch die Prämisse und so weiter von dem ganzen Setting. Das Problem bei uns war ein bisschen, dass ich die meisten Serien ja dann doch zusammen mit Ellie gucke, weil so viel Zeit alleine hier zu Hause habe ich jetzt nicht, dass ich mir da die ganzen Serien reinziehen kann. Und Ellie war es dann tatsächlich zu brutal. Also das kann ich auch ein bisschen verstehen. Also gerade, ich glaube auch in der ersten Folge, gibt's schon einige eher brutalere Szenen.
War das mit dem Stiefel, sagt, war da, ekelhaft. Das mit diesem.
Ja,
es gibt ein paar Sachen.
Ja. Gab da ein paar Sachen. Es hätte mich jetzt nicht abgeschreckt, die Serie weiterzugucken, weil, wie gesagt, der Stil und so weiter hat mir echt gut gefallen. Auch die Optik vor allen Dingen. Aber deswegen war mein erster Eindruck gut, aber ich wurde dann ein bisschen ausgebremst. Von daher bin ich aber gespannt, wie ihr die Staffel so im Gesamten einschätzen würdet.
Hast du sie zu Ende geguckt?
Nee, deswegen musst du die.
Oh, das ist spannend.
Aber ich will sie auf jeden Fall noch zu Ende gucken.
Du hast viele Serien, die du nur so angeknabbert hast, ne?
Tatsächlich habe ich, merke ich gerade. Ja, es ist ein bisschen frustrierend tatsächlich. Also ich habe schon mindestens noch 2-3 Baustellen irgendwie. Weil The Penguin habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt.
Du hast 6 Baustellen, würde ich fast langsam behaupten.
Ja, aber ich sage ja immer, für Serien, weiß ich nicht, also das ist bei mir nicht der gleiche Zug dahinter wie bei Filmen irgendwie. Und dann kommt es schon mal vor, dass das halt so die Spur dann so ein bisschen austrocknet. Und dann.
Aber das dann wieder anzuwässern, die Spur, sage ich mal, ist, finde ich, schwierig, wenn man da so einen längeren Cut hat.
Ja, ist auch schwierig. Bei Fallout war es zum Beispiel so. Also da habe ich ein bisschen den Drive verloren nach Folge 4 oder so. Und seitdem geht's auch nicht weiter. Obwohl ich das gut fand. Also ich fand, hatte nichts einzuwenden dagegen. Das ist dieses typische, das habe ich halt manchmal bei Serien, da gucke ich so 2-3-4 Folgen und dann mache ich 3-4 Tage irgendwas anderes und die Serie ist weg aus meinem Kopf irgendwie. Und dann setze ich mich auch nicht wieder hin irgendwie so und dann kommt vor.
Eigentlich kein gutes Zeichen und ich kann es bei der Serie absolut nicht nachvollziehen. Also ich finde, die Serie ist für mich der, ich nenne es mal, der Überraschungshit des Jahres. Ich habe die nicht kommen sehen, habe gesehen, da gibt es die irgendwo, habe die angeguckt und fand diese so geil. Also ich finde, ja, die ist zum Teil brutal, aber das ist auf eine amüsante Art und Weise umgesetzt. Also ich finde, das hat immer, ähnlich wie bei The Boys, so den gewissen Charme, sag ich mal. Ich finde die Charaktere cool, ich finde die Welt cool. Ich muss sagen, die Hauptdarstellerin hat, die kannte ich vorher nicht, hat richtig delivered. Und für mich ist wirklich Fallout absoluter Überraschungshit und ich muss euch sagen, guckt euch diese Serie an. Ich finde die richtig cool.
Ja, ich mache richtig Bock. Ich unterschreibe das. Also das ist richtig laut. Übrigens, die ist die Synchronsprecherin von Jinx aus Arcane.
Ja, habe ich dann auch gesehen in so einem Video.
Gutes Jahr für Video.
Gutes Jahr für die, ja. Dann sehe ich gerade, Marcel, da hast du zumindest noch auch reingeschaut, Invincible. Da kam wieder was Neues raus.
Ja, genau, die zweite Staffel kam da raus. Und die habe ich mir auch komplett angesehen tatsächlich. Und die war auch wieder gut. Ich fand auch da, ähnlich wie bei Arcane, ein bisschen schwächer als die erste Staffel. Also es geht ja dann so ein bisschen, wie geht jetzt dieses Vater-Sohn-Verhältnis weiter und was ist da überhaupt los? Aber generell, ich mag die Serie nach wie vor und schaue sie mir gerne an. Also ich fand auch die zweite Staffel, wem die erste gefallen hat, der kann sich auf jeden Fall auch gut die zweite anschauen. Wäre mein Resümee ganz kurz gefasst.
Ja, doch. Es ist relativ ähnlicher Stil, aber ich muss auch sagen, so ein bisschen ist der Funke verloren gegangen. Also die erste Staffel war so eine starke Überraschung, auch bei Punkten Brutalität. Das ist jetzt so ein bisschen, also nicht in Brutalität ist runtergeschraubt worden, aber insgesamt so die Storyline und so ist es, geht ein bisschen bergab. Aber mir hat es auch weiterhin noch Spaß gemacht.
Ja, aber es stimmt schon, du hattest halt in der ersten Staffel diesen richtigen Plot Twist erstmal und dann ging es auch die ganze Zeit darum, wie löst sich das auf? Mhm, und genau. Das fehlt in der zweiten so ein bisschen. Das wird halt fortgeführt, aber hat nicht mehr den gleichen Impact wie in Staffel 1.
Ja. Und was auch noch bei Prime läuft und bei mir, finde ich, auch so ein bisschen an Pulver verloren hat, ist The Boys Staffel 4. Mhm. Immer noch cool, aber ich muss sagen, wenn die bald einen Deckel drauf machen, wäre ich nicht unglücklich. Stimmst du zu?
Ja, stimme ich zu. Ja. Ich finde The Boys auch immer noch super unterhaltsam. Aber ich glaube, wir haben auch in einer anderen Folge schon mal ein bisschen länger drüber geredet. Ich finde halt langsam, also die Story von The Boys, die fasert, meiner Meinung nach. Also die ist so ein bisschen am Wackeln. Und du hast immer noch diese krassen Szenen dabei, diese Schocker-Szenen und so. Aber ich finde schon, die verlieren ein bisschen den Grip auf den Plot. Und man hat nicht mehr so richtig das Gefühl, in der Geschichte drin zu sein, sondern nur noch, dass da Sachen passieren, die halt in The Boys passieren würden. Und so eine krassere Szene, die nächste jagt. Und die sind dann auch immer crazy und die sind auch immer unterhaltsam. Mhm. Aber ich finde, sie haben so ein bisschen den roten Faden so ein bisschen verloren, also vom Gefühl her. Aber macht immer noch super Laune. Also kann man sich auf jeden Fall. Habe ich auch komplett geguckt, wollte ich nur mal sagen.
Aha.
Ja.
Schau an.
Also, ja.
So. Und ja, jetzt muss ich sagen, habe ich zum Beispiel gar nicht geschaut. Also. Hat bei mir irgendwie den Drive tatsächlich schon verloren, muss ich leider sagen.
Aber Staffel 3 hast du noch?
Staffel 3 habe ich mir noch angeschaut. Aber irgendwie fand ich Staffel 3 auch schon in Ordnung, aber nicht, ich weiß nicht, irgendwie hat es für mich ein bisschen, auch dieses Überraschungsmoment, was es in der ersten Staffel war, dieser ganz andere Take auf diese Superhelden-Sachen, hat es für mich jetzt auch ein bisschen, weiß ich nicht, ist für mich jetzt ein bisschen ausgekaut.
Ist auch ein bisschen ähnlich wie bei Invincible, ne? Ja. Diese plötzlichen Gewaltexplosionen, die bei The Boys ja wirklich Schocker-Potenzial hatten, in der ersten Staffel noch und auch in der zweiten Staffel vielleicht noch. Mittlerweile erwartest du halt, dass da der weirdeste, brutalste Shit mit Ultra-Gore, der um die Ecke kommt, der irgendwie auf die strangeste Art und Weise umgesetzt ist, die man sich nur vorstellen kann. Und das ist halt so ein bisschen die, da hast du nicht mehr so viel Adrenalin im System, wenn du das guckst.
Ja, ich glaube, dass sie sich langsam vielleicht ein bisschen zu sehr einfach darauf ausruhen. Also das darf nicht der einzige Punkt, finde ich, von der Serie sein. Sonst, die haben ja immer noch viel Kreatives, also auch viel Gesellschaftskritik und viel Aktuelles
grad,
vor allem.
Wollte gerade sagen, das rechne ich denen immer noch hoch an, dass sie es immer noch schaffen, so aktuelle Phänomene da irgendwie aufzugreifen. Das ist schon immer noch faszinierend, finde ich.
Ja, aber ich hoffe, ich weiß gar nicht, ich glaube, fünfte Staffel soll noch kommen und ich hoffe, dann ist Ende.
Ja.
Wir verlassen Prime Video und hüpfen rüber zu Apple TV. Das haben vielleicht nicht alle, aber vielleicht bekommen bald ein paar Leute Bock, sich das zu holen. Marshall, wir starten mit Aus Mangel an Beweisen mit dem guten Jake Gyllenhaal.
Genau, also ist im Prinzip so ein bisschen Gerichtsshow, aber auch nicht nur. Also spielt auch einiges halt außerhalb vom Gerichtssaal. Und Jake Gyllenhaal eben selber eigentlich als der Hauptstaatsanwalt sozusagen, glaube ich, ne, war er beruflich, der dann quasi selber in eine Ermittlung hineingezogen wird, weil er ja persönlich davon enorm betroffen ist. Und ich muss jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt bei mir nicht so viel hängen geblieben. Ich fand die Serie zum Gucken auf jeden Fall cool. Aber wenn ich mich jetzt im Nachhinein frage, denke ich mir so, ja, was war denn da nochmal genau? Also ich würde sagen, eine solide Gerichtssendung kann man sich anschauen, aber jetzt auch nicht der Oberknaller. Ich habe sie mir auch primär, glaube ich, angeschaut, weil ich einfach Jake Gyllenhaal gerne zusehe bei dem, was er tut. Und das war auch in der Serie so. Also wer ihn gerne sieht, der wird auch da nicht enttäuscht. Aber jetzt, was die Story angeht, war es, ja, war in Ordnung, hat funktioniert, aber war jetzt auch nichts Weltbewegendes.
Nee, ist, wenn man sowas mag, kann man sich das angucken, ist ein bisschen twisty, man ist viel am Miträtseln. Wen ich aber richtig cool fand, ist sein Buddy, also sein, ich weiß gar nicht, wie der hieß, aber dieser ältere Typ, Kumpel, und der auch da am Gericht arbeitet. Ich finde, den fand ich schauspielerisch richtig cool, oder die Rolle fand ich auch richtig cool. Also es hat schon Bock gemacht, aber du hast recht, ich weiß jetzt noch, wie es ausgeht und alles, aber komplett hängen geblieben ist es nicht. Ich habe es hier auch als solide abgestempelt. Jetzt habe ich kurz zwei Serien, die nur ich geguckt habe, wenn ich es richtig sehe. Bad Monkey oder Carl Hiastens Bad Monkey mit Vince Vaughn. Da muss ich aber sagen, das ist für meiner Meinung nach eine kleine Empfehlung. Es geht um, also Vince Vaughn ist so ein Detective in, oh, jetzt muss ich überlegen, ob das irgendwo in Florida war oder Kalifornien. Auf jeden Fall, es ist so ein bisschen dieses sommerliche Vibe, also so ein ganz bisschen so in die Dexter-Richtung, aber eher humorvoll.
Jetzt geht er hat ein Hawaii-Hemd an.
Er hat ein Hawaii-Hemd an, ja. Ja, er ist halt so, ja, er ist ein spaßiger Detective, aber ein cooler Charakter, der ist cool geschrieben. Und es geht um mehrere kleine Verbrechen und das Aufdecken und auch ein paar persönliche Sachen. Also ich muss sagen, es war eine richtig spaßige Serie. Es ist vielleicht so Mangel aus Beweisen in bisschen cooler, bisschen unterhaltsamer. Also das kann ich den so ein paar Leuten schon empfehlen, weil ich finde auch so die Erzählstory ist, ist ganz cool gemacht. Also Empfehlung.
Klingt cool. Ich muss sagen, ich bin noch sehr gespannt jetzt auf dein Review von dem nächsten von der nächsten Serie, Masters of the Air, weil ich glaube, dass die von den Kritikern sehr hochgelobt wurde. Und wir hatten auch schon mal überlegt, es zu schauen, aber jetzt ist halt eben auch dieses, ja, Weltkriegsflieger-Thema jetzt auch nicht so Ellie's Number One Priority, würde ich mal sagen. Deswegen steht es noch ein bisschen hinten an, aber da bin ich sehr gespannt, was du zu der Serie, was da dein Resultat ist, Tobi.
Ja, also es kommt, das ist ja sozusagen der dritte Teil, Band of Brothers war auf dem Land, The Pacific im Meer, und jetzt sind wir in die Luft bei Masters of the Air. Also es ist immer noch high-production-mäßig Hammer. Also das sieht super cool aus, die Story ist cool, die Charaktere sind cool, aber es kommt auf jeden Fall nicht an die beiden Vorgänger ran. Band of Brothers steht ganz, ganz weit oben, dann kommen zwei Schritte und dann kommen die anderen beiden. Das heißt, es hat schon Bock gemacht, das zu gucken, und ich finde auch gerade dieses Luftkampf, Fliegerkampf, das hat man sonst nicht so. also wie die wirklich genau planen, ja, wir müssen jetzt danach, ich weiß nicht, Duisburg fliegen und müssen da irgendeine Produktionsanlage treffen und hier ist Flak und wir müssen hier lang. Und da kommen sehr viele so Aspekte auf, die super interessant sind, wo man gar nicht so drüber nachdenkt oder wo man einfach den Background nicht von hat. Deshalb ist eine klare Empfehlung, wenn man die anderen beiden Serien mochte. Aber wenn man jetzt Kriegsfilme oder Antikriegsfilme in dem Sinne nicht so mag, dann würde ich da auch eher die Finger von lassen.
Alright.
Aber ich würde es mir angucken an eurer Stelle. Ich glaube, ihr beide würdet...
Ja, da steht auch noch auf meiner nicht sehr kurzen Liste.
Auf der nicht sehr kurzen Liste. Erstmal machst du, dann bringst du alles zu Ende, was du angefangen hast. Halbwegs neu ist...
Nicht nur bezogen auf Serien, Niklas.
Genau, ja, genau. Das geht, das geht schon im Leben.
Auch gerade so direkt den Vibe, so okay, okay.
Bring dein Legen mal wieder auf die grüne Bahn.
No chance.
Silo Staffel 2 ist rausgekommen. Auf relativ kurzem...
Sorry, ich muss mich nur gerade kaputt machen mit Bring dein Leben wieder auf die grüne Bahn. Das ist wieder so ein typisches Filmparlamer-Sprichwort.
Geil, dass ihr es jetzt erst bemerkt habt. Ja. Mir ist das mit der schiefen Bahn hatte ich auf dem Kopf und dann dachte ich,
bring dein Leben mal wieder auf die schiefe Bahn.
Und ich habe mich richtig gefreut, dass einfach keiner was dazu gesagt hat.
Reiß dich mal wieder auf die Kette her.
Ah ja.
Ja. Ja. So. Zweite Aufnahme heute. Silo Staffel 2.
Nicht so grün. Genau, nicht so grün ist es draußen bei den Silos. Oh. Also, Silo Staffel 2. Ich habe es noch nicht ganz gesehen, muss ich dazu sagen. Ich bin jetzt so, glaube ich, es gibt 10 Folgen.
Die ist noch nicht ganz raus zum aktuellen Zeitpunkt.
Aha, dann bin ich vielleicht doch gar nicht so weit hinter dem, wie viel es dann am Ende sein wird. Ich habe, glaube ich, 5 Folgen jetzt gesehen. Und ich bin wieder voll drin. Also ich finde die Serie wirklich richtig cool. Ich finde, man kann teilweise den Plot nicht so vorhersehen. Ich denk dann oft, ah ja, okay, jetzt weiß ich, was passiert so ungefähr. Und dann passiert es aber doch ganz anders, als ich dachte. Ich mag das Setup. Das ist ja so vom Setup her so ein bisschen ähnlich wie bei Fallout, ne? Also das ist halt so diese Untergrund-Silos. Der Unterschied ist, glaube ich, da, dass keiner so genau weiß, ja, wer hat die eigentlich errichtet und wo kommen die eigentlich her und was geht draußen eigentlich ab. Und die haben ja alle so ihre eigenen, ja, ihr Buch, nach dem sie sich halt richten sollen, damit da das alles funktioniert. Und die Frage ist halt immer, was ist denn eigentlich draußen und warum gibt's die überhaupt und was ist da eigentlich los? Und diese Dynamik, man hat es ja dann so klassisch aufgeteilt in diese Klassen, da ist unten die Mechanics, so die Lower Level und dann je höher du kommst, desto quasi angesehener sind die Personen und diese gesellschaftlichen Spannungen zwischen den Schichten und so, das finde ich alles spannend und alles interessant. Ich mag von der Optik her, wie es aussieht. Ich finde jetzt auch gut, wie sie die Geschichte jetzt weiterentwickeln. Ich habe gehört, es soll insgesamt 4 Staffeln geben. Von daher bin ich mal gespannt, was da noch kommen soll. Aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt bin ich wieder in der Geschichte drin und bin auch gespannt, wo jetzt die zweite Staffel noch hingeht.
Ich muss kurz fragen, ich habe das Buch gelesen, Silo. Wisst ihr, ob die erste Staffel nur das erste Buch ist oder sollen die 4 Staffeln komplett das Buch sein?
Das Problem ist, wir kennen die Bücher nicht, ne?
Ah, okay. Also ich kann dir maximal sagen, wie die erste Staffel endet.
Aber sag das
nicht. Sag's nicht, nee. Weil Silo, ja, das stimmt. Silo hat schon so ein paar Wendungen und
ist
so
weiter. Ist schon sehr twisty.
Ich finde cool, bei dem Buch erinnere ich mich noch sehr prägnant daran. Man hat ja immer so eine eigene Idee, wo das hingeht und so. Und ich hab mich da wieder für cleverer gehalten, als ich bin, mal wieder. Und bei dem Buch, das hat mich mindestens 2-mal auf die falsche Fährte gelockt. Und da habe ich gedacht, das wird so und so sich entwickeln. Und
also so endet Staffel 1, wir müssen das gerade hier über Papierstückchen.
Ja, dann regeln. Wird das Buch anscheinend über mehrere Staffeln gehen. Also dann haben sie anscheinend noch nicht das ganze Buch verfilmt. Und ja, also fand ich immer sehr überraschend und sehr, unterläuft die Erwartungshaltung. Und ich vermute, das macht die Serie dann auch.
Ja, ich muss auch sagen, ich war letztens irgendwann krank und dann, ich hatte Silo Staffel 1 nie geguckt. Ich hatte das nicht mal wirklich parat, dass es diese Serie gibt. Und dann kam irgendwo, oh ja, Silo Staffel 2 ist raus, Rebecca Ferguson performt. Und dann habe ich die erste Staffel richtig durchgesuchtet.
Schön gebinged.
Ja, also richtig gebinged, was man so macht, wenn man im Bett rumliegt. Aber ich fand das richtig cool. Also ich finde, ich habe nicht viel bisher davon mitbekommen. Und das ist eine richtig starke Serie. Bei der zweiten Staffel bin ich noch ein bisschen gespannt, wo es jetzt hingeht. Aber ähnlich wie du, muss ich sagen, ich war direkt wieder drin, aber weil ich auch ein paar Tage später angefangen habe. Ja, das war okay. So, jetzt hüpfen wir von Apple zu einer einzigen Serie bei Disney Plus, wo wir nicht mehr Serien gesammelt haben. Und das ist kein gutes Beispiel für Disney Plus. Star Wars The Acolyte.
Ach so. Ja, stimmt. Ja, nur um auch hier mal schlechte Serien zu besprechen, ne? Mhm. Also The Acolyte war, ich meine, hat auch unglaublich viel Hate abbekommen. Die Serie hat so viel Hate abbekommen, dass ich sogar so weit sagen würde, so schlecht war die auch wieder nicht. Also die war schlecht und die war auch richtig Quatsch. Und die wurde ja auch dann direkt abgesetzt danach. Also die hat so schlecht performt oder wurde so krass gehatet, dass direkt die Staffel 2 eingestampft wurde. Ich muss sagen, die ist nicht gut. Also die ist wirklich, und die tut auch hier und da richtig weh. Aber war nochmal so ein Sargnagel tatsächlich für die Star-Wars-Serien gefühlt. Weil jetzt, außer auf Andor, egal ob da Star Wars draufsteht oder nicht, wenn das eine Serie ist, gucke ich mir nicht mehr an. Ist egal. Selbst wenn da irgendwie Obi-Wan im Titel ist, war ein Reinfall. Irgendwie jetzt, selbst wenn sie neue Ideen haben, Acolyte war ja eigentlich eine relativ innovative Idee, gucke ich mir nicht mehr an. Andor, Staffel 2 gucke ich. Skeleton Crew oder sonst was oder irgendwas, ist mir jetzt alles egal. Hat Disney komplett verschissen.
Komplett verschissen.
Ja.
Ja. Also ich, das ist, hast du die komplett geguckt?
Ja, habe ich komplett geguckt, Kollege.
So ein Bullshit, ja, guckst du dir komplett dann,
ja,
an?
Ja, guck mal, also ich habe ja heute schon mal von meinem Trash-Herz berichtet und das hat da auch ein bisschen geschlagen, aber ich habe auch mit meinem guten Kumpel Fabian habe ich auch die Serie, haben wir uns ganz angetan, weil wir uns auch einfach da durchkämpfen wollten und wir haben halt währenddessen die ganze Zeit auch gehatet und drüber geredet und so, das hat Spaß, ja, okay, gemacht dann wiederum. Aber ja, habe ich ganz gesehen.
Also weil ich habe, ich glaube, anderthalb Folgen geguckt und dann ausgemacht und das mache ich selten bei Serien, dass ich sage, boah, das kann ich mir nicht mehr geben. Also ich fand wirklich, das war, sah so billig produziert aus. Ich muss auch leider sagen, schauspielerisch fand ich es sehr unterwältigend. Liegt vielleicht nicht nur an denen, liegt vielleicht an der schlechten Story, aber es hat mich gar nichts abgeholt. Ich muss sagen, ich kann den Hate so ein bisschen nachvollziehen.
Das Verrückte ist, ja, ich kann den Hate auch ein bisschen nachvollziehen.
Aber
ich will ich gar nicht kleiner, ja. Aber die wurden schon krass gehatet. Aber es gibt da halt die eine Schauspielerin hier, wie heißt sie noch? Fällt mir gerade nicht ein, von Matrix.
Trinity spielt.
Die Trinity spielt. Ich denk die ganze Zeit an Kate Moss, aber es ist so ähnlich, aber es ist nicht Kate Moss. Es ist, egal. Auf jeden Fall, die spielt da mit und du merkst bei ihr halt direkt, okay, das ist eine qualitativ hochwertige Schauspielerin. Wenn die was sagt, hat das Charisma, das trägt. Das trägt die Szene, das trägt auch mal einen Dialog, aber das wirkt so fehlplatziert in dem restlichen Cast teilweise, dass du das Gefühl hast, da clashen zwei Serien zusammen, also auch zwei Qualitätslevel komplett aufeinander. Und dann kann auch eine gute Schauspielerin, die auch nur ganz punktuell drin ist, sowas auch nicht hochreißen.
Carrie Ann Moss.
Guck mal, Kate Moss.
Warst nicht weit, weg.
Ja.
Ja. Aber spannend, dass sie das da haben, weil ich habe jetzt bei der Skeleton Crew nicht reingeguckt, auch weil mir das so kindisch aussah, aber da ist ja auch Jude Law drin. Ist
also auch Jude Law dabei, ne?
Ob, ja, die so punktuell irgendwie ein krasses reinhauen wollen.
Ist ja auch immer ein Verkaufsargument. Also dann sagst du, ja, guck mal hier, dass, wie heißt sie, Carrie Ann Moss?
Ja.
Dabei, guck dir das an, da ist Jude Law dabei und das ist so ein Wiedererkennungswert. Und dann ist die Serie trotzdem Trash. Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi, Trash.
ein gutes
hart,
Rezept.
Bisschen hart bei Obi-Wan Kenobi, da waren... Aber nee, diese
nee das, war,
da war das Trash. War Trash.
Ja. Ja, deshalb Disney Plus hat auf jeden Fall nicht, hat nichts zum Glänzen, muss ich sagen. Oder wir haben glänzende Serien da nicht gefunden oder nicht geguckt. Also wenn ihr da irgendwas
Cooles... Ich höre immer wieder gute Sachen von Only Murders in the Building. Das läuft auf Disney Plus. Und da, ich selber habe da nur die erste Staffel von gesehen, die war auch gut. Aber da berichten mir immer wieder Leute davon, dass es richtig, richtig cool ist.
Alright.
Nur um Disney Plus mal ein bisschen,
ja,
in Schutz zu nehmen.
Das hast du gut gemacht. Wir hüpfen mal jetzt rüber zu Wow oder auch Sky Ticket, Sky TV, wie auch immer man es jetzt nennt, aber wir nennen es jetzt heute Wow. Und wir starten mit Dune Prophecy. Zumindest können wir es noch mal kurz ansprechen, weil wir ja schon mal zwei Folgenbesprechungen gemacht haben.
Bin ich übrigens auf dem aktuellsten Stand? Will ich nur mal...
Ich glaube, ich auch. Marcel?
Nee, ich nicht. Okay. Ich war ja bei der Folgenbesprechung von der ersten Folge mit dabei. Mhm. Und dann kam halt die Sache mit Geburt und dann war ich erstmal raus. Und dann habe ich mir aber eure Folgenbesprechung 2-3 so ein bisschen angeschaut. Mhm. Und dann war ich irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, nicht mehr so mega motiviert. Und deswegen habe ich nur die erste Folge gesehen. Die fand ich eigentlich ganz okay, aber auch da hatten wir schon ein paar Kritikpunkte. Und ja, von daher weiß ich nicht, wie es sich weiterentwickelt.
Ich bin immer noch drin. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe auch Bock auf die letzte Folge. Klar, gibt schon einige Punkte, an denen man meckern kann. Und hier und da, glaube ich, gehen sie auch nicht richtig mit der Dune-Lore um. Relativ safe. Aber ich bin immer noch drin. Ich freue mich auf die letzte Folge.
Also bei mir hat es nach Folge 3 war ich noch recht guter Dinge. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es nimmt ein bisschen ab. Zumindest merke ich selber, ich fieber jetzt nicht dem, ich weiß nicht, ob es Freitag oder Samstag ist, wie auch immer.
Montag, glaube ich.
Oder Montag, ja, da sieht man es schon. Silo war, glaube ich, Freitag. Ich fieber nicht der neuesten Folge entgegen, also wie ich es bei einer Serie gemacht habe, die, auf die wir gleich folgen werden. Das heißt, es hat ein bisschen von mir vom Schmackes so verloren, leider.
Ich werde es
weiter gucken, aber...
Glaubst du, das wird eine zweite Staffel geben? Vom Vibe her, vom Gefühl her, für das Feedback aus dem Internet und so weiter, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass sie abgesetzt wird.
Also auch wenn was ich unter unserem Kritikvideo gesehen habe an Stimmt. Kommentaren, da war ja auch wenig Begeisterung und die Frage, warum wir überhaupt Folgenbesprechungen machen. Ich glaube, dass wir die tendenziell noch einen Ticken besser finden, als die insgesamt ankommt. Und deshalb möglich, dass das nicht weitergeht, obwohl es sein könnte, dass sie eine zweite vielleicht schon noch wagen.
Und was ihr uns in die Kommentare geschrieben habt, was wir auch tatsächlich in der ersten Folgenbesprechung schon angesprochen haben, dass Travers Fimmel seinen Ragnar macht und den durchzieht, Voll. Das macht er halt wirklich, wirklich krass. Muss man ehrlich sagen, jetzt auch gerade in Folge 4 und 5,
ja.
Der hält da so eine Ansprache im Saal und da muss ich sagen, boah, das ist aber schon Full Mode Ragnar. So, also stimmt schon.
Ja,
stimmt
ja.
Schon.
Ja.
Es ist so ein bisschen wie Christopher Waltz. Christopher Waltz oft ist, aber er ist wirklich 1:1. Du hättest den einfach von Vikings her teleportieren können mit einem Multiversum und ja. Es hätte nicht gestört. Das stimmt. Marshall, House of the Dragon, haben wir ja auch viele Folgenbesprechungen zu gemacht. Was sagst du?
Genau, also wer da nochmal unser ganz ausführliches Feedback quasi haben will, der kann sich gerne die Folgenbesprechungen anschauen. Aber auf jeden Fall lohnenswert, sehenswert, wie auch Staffel 1 schon, man war wieder mit dabei. Gute CGI, die Drachen sehen gut aus, die Story entwickelt sich weiter. Man hätte vielleicht gedacht, dass die Story sich sogar noch ein bisschen mehr entwickelt, als sie es getan hat. Also das Pacing war hier und da vielleicht ein bisschen langsam, das kann man der Serie vorwerfen auf jeden Fall. Trotzdem hatte ich wieder richtig Spaß und freue mich auf Staffel 3.
Ja, ich glaube, damit hast du den besten Punkt schon angesprochen. Es war doch am Ende ein bisschen enttäuschend, dass die nicht noch ein paar Sachen gezeigt haben, die kommen, ne? Also es war wirklich fast nur Aufbau, 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 was ja gedanklich Staffel 1 schon war. Man könnte sagen, dadurch wird Staffel 3 umso fetziger, aber wer weiß, ob die es nicht noch mehr rauszögern.
Nee, ich glaube schon, dass dann in Staffel 3 noch einiges Großes kommt, aber ich fand die zweite Staffel auch vom Pacing her hier und da ein bisschen missglückt. Ja. Trotzdem coole Sachen dabei, mega ausstattungsmäßig, immer noch top-notch, das absolut Beste, was man derzeit gucken kann. Ein paar Story-Entscheidungen sehe ich immer noch kritisch, was wir auch in den Folgenbesprechungen da hatten. Gerade im Finale gab es ja gewisse Gespräche zwischen gewissen Personen, die so im Buch nicht stattgefunden haben und die ich auch so immer noch sehr kritisch sehe. Aber ich werde mir auf jeden Fall die dritte Staffel, sobald sie draußen ist, ordentlich zu Gemüte führen. Habe ich richtig Bock drauf.
Und das werde ich nämlich auch immer, wenn die Folge rauskommt, direkt machen.
Ja.
Dann, da hast du zumindest die erste oder vielleicht auch schon zweite Folge von geguckt, auch bei Wow, The Day of the Jackal.
Ja, ich habe die erste Folge geguckt, nachdem ich von euch beiden, oder? Oder nur von dir?
Ich glaube, du hattest die nicht, oder?
Nee. Ich habe die nicht gesehen,
nee. Ach, dann war es ein anderer Freund von mir, der mir auch empfohlen hat, da mal reinzuschauen, tatsächlich. Und ich muss sagen, erste Folge geguckt, Eddie Redmayne als eiskalter Killer, hat mich direkt abgeholt. Muss ich ehrlich sagen, da war ich direkt wieder in meinem David Fincher-Modus drin und dachte so, ja gut, da bin ich auf jeden Fall da am Start. Vergleichsweise eiskalt, muss ich auch sagen.
Überraschend, ne?
Also, finde ich gut. Die sugarcoaten den nicht in der ersten Folge. Und direkt so ein paar Sachen, wo ich dachte so, oh,
ja.
Ist aber nicht unbedingt Sympathieträger. Aber gefällt mir. Werde ich weitergucken und hat stark gestartet.
Also man kann wirklich förmlich sagen, er geht wirklich über Leichen. Also
er geht, das
passt schon sehr gut.
Und noch nicht zu knapp.
Nicht zu knapp und ob da wer unschuldig ist, ist dann teilweise auch relativ egal.
Hast du das Original gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Ich auch nicht, tatsächlich. Deswegen bin ich da auch unberührt.
Also genau, deshalb fand ich auch es spannend zu gucken, wie die Storyline weitergeht. Mhm. Also ich habe es durchgeguckt, ich glaube es sind 10 Folgen, wenn ich mich nicht irre.
Und wie ist die Staffel? Ist sie gut geschlossen?
Die Staffel ist durchaus gut geschlossen, ja. Ich muss sagen, ich fand den Einstieg ein bisschen stärker wieder. Es nimmt ein bisschen ab nach hinten. Aber ich habe es komplett durchgeguckt, hatte Bock drauf, hat Spaß gemacht.
Okay, cool.
Also ich würde es an deiner Stelle die 9 Folgen mit in deine große Liste der nachzuholenden Folgen einsetzen, ja.
Ist auch, glaube ich, die nächste Serie drin.
Sehr gute Überleitung zu The Penguin. Ja, da, wie weit bist du?
Ich bin bei Ende Folge 5.
Das ist so Pi mal Daumen mittig. Ich weiß gar nicht, ob es 8 waren.
Ich glaube, es sind 8, oder?
Du hast auch gar nicht reingeschaut?
Nee, ich hab's noch. Ich weiß natürlich, worum es geht und so. Und ich habe die Serie natürlich auch mitbekommen, aber tatsächlich noch nicht reingeschaut, nee.
Okay. So, dann überred mal Marcel, ob er es nachholen soll oder nicht.
Pass auf, Marcel. Also,
hör mal gut zu, Freundchen.
Mein gut, Kollege, jetzt sperr mal die Ohren auf hier. Nein, also ich muss ehrlich sagen, insbesondere wenn dir The Batman mit Robert Pattinson gefallen hat, von Matt Reeves, die Stadt davon, das Grundgefühl davon, das schaffen die richtig gut in The Penguin wieder zu erzeugen. Und Colin Farrell als in seinem Make-up da ist fantastisch, muss ich ehrlich sagen. Also das macht er richtig, richtig gut. Und er hat so eine schleimige Art und schafft es trotzdem irgendwie, dass man für den ruled. Also dass man sagt so, hier, komm, lass den aufsteigen in der Organisation da, obwohl der ein richtig hinterlistiger Bastard ist. So hier und da. Yeah. Und, aber er hat Aspekte, wo du dann wieder denkst, das ist ja aber auch wieder so super, das ist Sympathieträger dann wiederum in dem Teil. Bis dann wieder was sich entwickelt, wo du denkst, du kleines Arschloch. Aber egal. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und ich mag auch die ganze Mafia-Grundstory um The Hangman mit der Schauspielerin von How I Met Your Mother, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Da bin ich noch nicht so weit tatsächlich. Also da muss ich noch ein bisschen was entwickeln. Aber gefällt mir. Sehr gut.
Ich finde auch so, die düstere Atmosphäre ist heftig. The Penguin ist wirklich sehr kompromisslos, muss man sagen. Mhm. Also das tut schon weh. Aber es ist, wie du sagst, beeindruckend, wie man mitfiebert, ne? Also ist ja dieses klassische mit dem Bösewicht so ein bisschen mitfiebern und den als so den, ja, Hauptprotagonisten, obwohl er eigentlich der Antagonist ist, darzustellen. Hat ja Breaking Bad in leichter Form auch gemacht, aber hier ist es durchaus ein bisschen heftiger, finde ich. Und auch wenn du die
Folge an schon Arschloch ist,
aber so. Ja, aber auch wenn du die Staffel zu Ende geguckt hast, da wirst du auch sagen, ach du Scheiße. Aber es ist cool. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man nicht in diesem Universum so drin ist und auch The Batman nicht so gut fand, der ist ja auch so ein bisschen Hassliebe-Film, muss man gucken, ob man da dahinter steigt. Ich fand's super und würde es empfehlen.
Ja.
Und wenn...
Na gut.
Achso, ja. Würdest du es hier tendenziell, ziehst du es nach?
Ja, oder? Schon. Also ich meine, wie gesagt, ich bin ja... Wissen ja, glaube ich, mittlerweile alle, die den Podcast ein paar Mal gehört haben, dass ich großer Dark Knight-Fan bin. Deswegen Batman mit Robert Pattinson finde ich in Ordnung, aber fand ich jetzt nicht so mega. Aber ich sag einfach, mit dem Charakter The Penguin kann ich mir schon vorstellen, dass ich es gut finden würde, gerade in diesem düsteren Style.
Ja. Ja, und Colin Farrell macht das super. Und die Maske, wer auch immer da die ganze Arbeit reingesteckt hat. Das ist schon Hammer.
Die Maske ist hardcore.
Das ist richtig crazy.
Sollen wir noch kurz unser Highlight hier sagen?
Komm, jeder 3 Highlights raushauen.
3?
Okay. Ja, 3 schaffen wir doch, oder?
Okay.
Falls einer anfangen will, gerne. Ich
muss gucken. Das ist wieder so. Ja, das okay, ist jetzt dann starte ich mal. Für mich war auf jeden Fall ein Highlight Arcane Staffel 2. Für mich war auf jeden Fall ein Highlight House of the Dragon Staffel 2. Auch trotz Kritikpunkte. Und, gib mir Zeit, mir noch mal kurz die Liste hier.
Ja.
Ganz kurz. Wahrscheinlich ist das dritte bei mir tatsächlich Seven vs. Wild. Da hatte ich schon Spaß an der ersten Hälfte der Staffel, auch wenn ich das auch noch nicht zu Ende geguckt habe. Ja, Marcello.
Ja, das ist jetzt natürlich schon ein paar Banger weggenommen. Ich will jetzt nicht dieselben sagen. Also House of the Dragon wäre auf jeden Fall auch mit dabei. Aber ich sage trotzdem mal drei andere, die ich gut fand. Oder ich sag mal, bisher, wie gesagt, Silo Staffel 2 hat bei mir bisher auf jeden Fall das Potenzial, zu den Top 3 zu gehören. Und dann gehe ich noch mit den zwei Serien von Netflix. Einmal Black Doves, wie gesagt, wegen ihm als Darsteller. Gar nicht, weil ich jetzt den Inhalt so geil finde, aber ich fand ihn echt mega. Und ich sag mal Eric mit Benedict Cumberbatch. Fand ich auch echt cool.
Ui, krass. Das sind wirklich auch diese Black Doves und Eric sind beide Serien, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Deshalb spannend, dass du die reinwirfst. Ich nehme Delicious in Dungeons. Ich find's wundervoll. Ich will natürlich auch nicht die gleiche nehmen. Ich nehme auf jeden Fall Fallout, weil Fallout mir auch richtig Bock gemacht hat. Und dann würde ich jetzt tatsächlich noch einfach Bad Monkey reinwerfen, weil ich das wirklich eine sehr unterhaltsame Serie mit Vince Vaughn fand.
Sweet. Ja. Dann schreibt ihr uns in die Kommentare, was eure Lieblingsserien 2024 waren, was eure Highlights waren oder eure Enttäuschungen. Wir sind sehr gespannt, wie euer Jahr gelaufen ist, was die Serien angeht. Und ich würde sagen, wir wünschen euch wunderschöne Restfeiertage, wunderschönes Silvester, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und damit rappen wir 2024 für Filmpalava ab, oder?
Rutsch, rutsch, rutsch.
Rutsch, 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 rutsch.